Schönen guten Abend. Wir fangen an. Ich will dich loben. Und wir fangen gleichzeitig, das ist so die Einleitung zu diesen Heilungstagen, aber das ist nur der Vorspann. Heilungstagen fangen eigentlich erst am Sonntagabend an, aber wir fangen jetzt schon mit Lob und Dank und Preis und Anbetung. Lass uns aufstehen und lass uns den Herrn loben. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt die Zeit, die vor uns liegt, jetzt segnen dürfen, auch die Heilungstage ganz besonders, Herr. Und wir möchten uns da einstimmen in den Lob Gottes, in den Lobpreis und in der Anbetung. Und alle, die kommen und kommen werden, die sollen gesegnet werden in Jesu Namen. Amen. Für der Heiler, der Befreier, der Wunderwirkende, Gott, wir loben dich. Auch heute Abend bist du mitten unter uns. Und der Herr sagt, komm zu mir. Was du brauchst, sag es mir. Was dir fehlt, und ich will deinen Mangel ausfüllen mit meinem Reichtum, spricht der Herr. Halleluja. Wir singen weiter. Pride. Wenn du ihn hast, hast Freude, hast Kraft, hast Gesundheit, hast Erfolg, hast Sieg, hast Segen. Wer Jesus hat, hat das Leben. Halleluja. Du hast alles. Das ist alles inklusiv. Du hast alles, was du brauchst. Wir singen noch ein Lied, Peter.
Du bete ihn an, preise ihn. Die Gegenwart des Herrn ist gerade jetzt hier. Er ist da in seiner Gemeinde und er will dir begegnen. Er will uns begegnen. Halleluja. Die Gegenwart des Herrn.
Lass uns Platz nehmen. Die Gegenwart des Herrn ist, was einen Unterschied ausmacht. Halleluja. Die Gegenwart des Herrn. Heute Abend möchte ich einladen zum Wort Gottes. Das Thema ist, du kannst furchtlos leben, frei von Furcht. Gibt es was Schöneres, gibt es was Besseres, ohne Angst leben zu dürfen? Bevor ich das bringe und ich möchte euch einladen, schon der Einstieg ein bisschen für die Heilungstage. Ich bin auch eigentlich froh, meine Fastenzeit hört auf in 2 Tagen, das sind 40 Tage rum, wo ich Gott suchen darf und beten darf und abnehmen darf und verzichten darf. Und es ist ein Dürfen. Also ich mache das ja freiwillig, nicht irgendwie nur, weil ich nichts zu tun hätte. Nein, ich möchte das Angesicht Gottes suchen und ich möchte, dass die Gegenwart Gottes in der Gemeinde ist und dass Menschen Gott begegnen. Und wir deshalb auch diese Tage, die dann nach der Fastenzeit kommen, ab Sonntag. Ich möchte euch ein kleines Zeugnis weitergeben aus Karlsruhe, aus dieser Gegend. Da hinten schreibt mir eine Schwester. Und lieber Herr Matutis, diese Mail sollte eigentlich etwas früher kommen, aber mein Mann Heinz ist geheilt worden und nach der Untersuchung sind keine Metastasen und der Krebs wurde auch nicht mehr gefunden. Und das Größte, mein Mann hat sich bekehrt. Vielen Dank für Ihre Gebete. Also, du siehst, Gott ist auf dem Plan und wenn wir nur ein bisschen beten, Gott wirkt Wunder und Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Vielen, vielen Dank, Irmgard. Schreibt also. Und ich denke, ich bin Gott dankbar. Auch in den nächsten Tagen, Leute schreiben, die nicht kommen können, schreiben uns und sagen, bitte beten Sie, denken Sie an uns. Also, wenn die Gegenwart Gottes da ist, die Leute dürfen uns schreiben und ihre Gebetsanliegen und wir werden in diesen Tagen vor dem Herrn bringen, diese Anliegen und Gott wird segnen. Gott ist ein Gott, der segnet. Und wir müssen nichts erzwingen. Gott wirkt, wenn wir ihm nur eine Chance geben. Einfach ihm erlauben. Preis dem Herrn. Ich möchte einladen zu diesen Tagen der Heilung, aber zuerst einmal morgen noch ein Thema. Mach aus deiner Ablehnung das Beste. So viele Menschen sind abgelehnt und können mit dem Leben nicht zurechtkommen. Also mich will niemand, mich braucht niemand, mich mag niemand und so weiter. Gott hat eine offene Tür für dich und du darfst zu ihm kommen. Und dann in diesen Heilungstagen, Sonntag früh wird das Thema sein, Zeichen für die kommende Heilung. Gott hat mir ein paar Zeichen gegeben und wenn diese Zeichen passieren, wird Heilung kommen. Dann abends, Sonntagabend, wird das Thema sein, Starthilfe für deine Genesung. Ich möchte vielleicht vorneweg sagen, diese Gottesdienste, diese ganzen Heilungsgottesdienste, die werden nicht so sein wie die normalen Gottesdienste bei uns. Und Gott zeigte mir, es wird etwas was anderes passieren. Gott wird wirken und wir werden die Freiheit des Geistes haben. Und ich plane nicht groß, sondern ich möchte kurze Andacht haben. Und dann, ja, ein paar Gedanken, die Gott mir gegeben hat für den Abend. Und dann den Herrn wirken lassen und für die Menschen beten. und so, was Gott alles so vorhat, lass dich überraschen. Ab Sonntagabend ist Zeit der Überraschungen. Und es begab sich. Beim Heiland heißt es immer, es begab sich. Und wir wollen erwarten, was passiert, was so nacheinander kommt. Heute Abend, also, du kannst furchtlos leben. Viele Leute haben keine Ahnung, was kommt. Sie denken, es wird alles gut bleiben. Oder andere, die zittern jetzt schon, was ist mit meinem Geld oder was wird mit meinen Werten, mit den Aktien etc. Viele Leute haben eine Vorahnung. Viele Menschen haben eine Vorahnung. Menschen, die mit sich selbst in Ordnung sind, mit Gott in Ordnung sind, die spüren, da ist etwas in der Luft. Rauschgiftsüchtige sind dieser Sache viel, viel näher als manche, die so reell und so logisch und materialistisch denken. Die wissen, da bahnt sich was an und die verzweifeln manchmal. So, unser Unterbewusstsein sagt uns immer die Wahrheit. Da ist was. Die Leute sagen nicht die Wahrheit, ich höre nicht die Wahrheit. So, es kann nicht so gut gehen wie bisher, da muss was passieren, da wird was passieren, da wird was geben. Mir wird etwas vorenthalten. Du spürst, wenn du ein gesundes menschliches Gefühl hast, du spürst, die sagen mir nicht die Wahrheit. Du hast vielleicht Krebs und wunderst dich und der Arzt gibt dir nicht die Diagnose und er sagt, kommen Sie morgen und übermorgen und nächstes Mal noch eine weitere Untersuchung und du ahnst, da ist etwas in der Luft. Und diese Ahnung ist nicht vom Teufel. Diese Ahnung ist eine gesunde Ahnung und du solltest auf diese Ahnung achten. Irgendjemand aus dem Jenseits, aus dem Unterbewusstsein sagt dir Dinge, da hängt was in der Luft, Leute, passt auf. Nicht alle sind so verdorben und so blind, wie wir glauben, wie die Gesellschaft glaubt, wie die Verschwörer glauben mögen, wie der Anhang des Teufels glauben möchte, also die Leute sind alle blind. Nein, nein, die Leute sind nicht blind. Viele ehrliche, aufrichtige Menschen, die haben noch ein gesundes Gefühl für das Normale, für das Anständige. Viele Menschen sind unschuldig, die sind also nicht irgendetwas hineingeschlittert, sie haben sich rausgehalten, leben im Stillen. Und die im Stillen leben, die haben eine Vorahnung. Und jetzt kommt die Furcht, weil du es nicht weißt, was es kommt und du hast keine Sicherheit, niemand sagt es, dann rennst du hier und dorthin und versuchst da und dort die Hilfe zu suchen. Viele Leute gehen dann in die Esoterik und ich möchte sagen, mir tun die Leute leid, die in die Esoterik gehen, aber es ist besser, die gehen dorthin, die suchen etwas und wenn die ehrlich sind, auch in der Esoterik, Gott wird sie aus der Esoterik rausbringen. Viele von euch waren dort drin und Gott hat euch rausgebracht, aber sie suchen etwas, weil die Kirchen das nicht mehr sagen, die Pfarrer predigen das nicht mehr, es wird nicht mehr von der Kanzel gesagt, so spricht der Herr, es gibt kein prophetisches Wort mehr und deshalb suchen die Leute bei Wahrsagen. Und hier ist okay, also für mich ist okay, wenn sie Gott nicht finden, sollen sie dort hingehen, aber wir sind schuldig, wenn die Leute dort landen. Wir haben eine Verantwortung, den Menschen die Wahrheit zu sagen, Leute, hier wird das Evangelium noch gepredigt, es gibt noch eine Lösung. Du musst nicht zum Wahrsager rennen und du musst nicht Karten legen und du musst nicht Blei gießen oder sonst noch etwas die Zukunft suchen. Aber die Leute suchen Hilfe und sie verzweifeln. Ich habe eines erlebt, Menschen kommen zu Gott auf die verschiedensten Wege, der einen über Atheismus und der anderen durch Esoterik, der anderen durch Religion oder durch Spinnereien, durch was sonst auch immer sein mag. Oder dass sie merken, das ist nicht alles. Es gibt Menschen, die auf ihre innere Stimme hören, gute Menschen, die fühlen das, andere, die sollten eigentlich den anderen Leuten die Wahrheit sagen, aber die sagen es nicht und die sind Verbrecher. Wir haben jetzt die letzte Woche gehabt, das Thema blinde Blindenleiter, so die sind die Verbrecher, die wissen es genau, da kommt was, aber die sagen ihren Leuten nicht, die warten nicht. Gott nimmt den Menschen nicht das Licht ganz weg. Also ein bisschen Licht hat Gott noch den Menschen gelassen, ein bisschen Ahnung, ein bisschen so Vorahnung. Und weil wir nicht genug Licht haben, was ist das? Was ist das, was jetzt auf uns zukommt? Was ist da in der Luft? Ich habe jetzt eine ganz interessante Nachricht gehört, dass in der Erdatmosphäre ein riesiger Riss geht. Die NASA hat es festgestellt, also dass man vom Weltraum aus sieht man, also in der Atmosphäre, was ist das, dass das Licht heller leuchtet wie sonst, also diese Lichter. Und vor allem, es wird wahrscheinlich diese Nordlichter ganz anders leuchten, also da ist etwas in der Luft, die Wissenschaftler wissen, die Wissenschaftler spüren, da bahnt sich was an, aber was ist es, wie können wir dieser Sache begegnen, wie kriegen wir diese Sache im Griff? Und du hast die innere Stimme und die innere Stimme warnt dich und es ist gut, dass du die innere Stimme hast und es ist gut, wenn du auf diese innere Stimme hörst. Viele Menschen hören nicht auf das, was der Geist sagt, die hören auf alles Mögliche, aber nicht auf sich selbst und deshalb pass auf dich selber auf. Es ist so wichtig, dass du hörst, was mein Herz dir sagt. Oder dein Herz dir sagt. Und dein Herz sagt dir immer etwas Vernünftiges. Also ich habe festgestellt, Menschen, die auf Gott hören, hören auch das, was ihr Herz sagt. Hör nicht auf den Pfarrer und hör nicht auf die Menschen um dich herum, hör auf dein Herz. Mein Sohn, meine Tochter, sagt der Herr, gib mir dein Herz. So, wenn du eine vernünftige Antwort haben möchtest, fang an zu hören, was sagt mir mein Herz? Natürlich, du wirst in Panik geraten und in Panik kommen, wenn du nicht die richtige Antwort bekommst von deinem Herzen. Dein Herz sucht Antworten und solange du nicht in Gott bist, und das, jetzt komme ich zum Thema, solange du nicht in Gott bist, wirst du verzweifeln und sagen, kannst du mir helfen? Können Sie mir helfen? Kann uns die Institution helfen? Kann uns diese Organisation helfen? Wer kann uns helfen? Furcht ist nichts anderes, als die Wahrheit zu wissen und keine Antwort zu haben. Das ist Furcht. Also Verunsicherung. Man ist nicht sicher, bin ich richtig, bin ich falsch? Und viele Menschen landen in der Psychiatrie deswegen, sind verzweifelt, weil sie keine Antwort bekommen. Keiner sagt es und man denkt, du bist verrückt. Du bist nicht verrückt. Du bist viel, viel normaler, als die ganzen Psychologen zum Teil sind. Du bist viel, viel normaler. Vieles, was in deiner Umgebung passiert, ist Augenwischerei. Und ja, wir müssen nochmals nachgucken, wir müssen nachrechnen, wir müssen uns nochmals eine Untersuchung. Und das geht permanent. Und du sagst ja, um Himmels Willen, was ist mit mir los? Viele Menschen sind unsicher durch die vielen Informationen, die man heute hat. Du hast viel zu viel Informationen. Hättest du wenige Informationen, würdest du auch nicht verzweifeln, würdest auch, ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So, aber du spürst, wie so ein Hund, der auf die Spur gekommen ist, du spürst, aha, es geht so und so weiter. Mittwoch war das Thema geistliche Blindheit, vor allem wenn man in falsche Hände geraten ist, wenn du beim falschen Arzt, bei falschen Herren und Damen gelandet bist. Viele Menschen sind blind, weil sie sich Menschen anvertraut haben, die selber nicht wissen. Ich habe eine kleine Geschichte gelesen, da ist ein Indianer und da kommt zu seinem Häuptling oder Medizinmann und sagt, Herr Medizinmann, wie wird der Winter? Wird der Winter kalt oder müssen wir Holz sammeln und so weiter? Dann hat er gesagt, sammeln Sie Holz, das kann nicht schaden, also sammeln Sie Holz. Und dann hat es einfach die Nachricht sich verbreitet im Stamm und die Indianer haben wie verrückt Holz gesammelt. Jetzt weiß doch der Häuptling selber oder dieser Medizinmann ist selber nicht sicher und ruft Wetterstation an und sagt, könnten Sie mir sagen, wie ist die Großwetterlage, wie wird das Wetter? Aber dann sagt der vom Wetteramt, wissen Sie, die Indianer, die sind der Natur viel mehr verbunden und die sind der Natur viel, viel näher und die sammeln das Holz wie verrückt, also es muss ein strenger Winter kommen. Du siehst, blinde Blindenleiter, so entstehen also Lügen, so entstehen Mehrleins und zwar der Leute, die also sich dann auf andere verlassen und dann sind sie verlassen von allen guten Geistern. Also, versuch nicht in die falsche Richtung zu gehen, wenn du etwas weißt, da läuft nicht richtig, dann warte lieber, bevor du bestimmte Entscheidungen triffst, bevor dein Vertrauen erschüttert wird, bevor du Enttäuschungen erlebst und noch misstrauischer wirst du zuvor, so warte auf den nächsten Impuls und Gott redet. Gott ist nicht ein schneller Gott. Gott ist mühsam, langsam, aber trefflich fein. Nimm dir Zeit, auf Gott zu hören, mindestens 7 Tage. Nicht gleich also morgen losschießen, nein, warte auf Gottes Reden. Ich möchte das, was Gott mir offenbart hat, ein paar Sachen weitergeben. Eine Sache, die Gott mir gezeigt hat, alles auf dieser Welt besteht aus These, Antithese, Synthese. 3 Begriffe. Dass du das merkst, wenn du das weißt, dann hast du sehr viel von Gott verstanden. These, Antithese, Synthese. Das ist Wirken Gottes. So arbeitet der liebe Gott. Du wirst von Menschen enttäuscht, wenn du nicht diesen göttlichen Weg gehst. These, Antithese, Synthese. Die Bibel ist voll davon. Bevor du ein echter Christ wirst, und ich hoffe, dass du ein echter Christ werden möchtest, wirst du zuerst mal ein Atheist, ein Zweifler. Du weißt, es gibt einen Gott, du weißt, da muss was geben, du weißt, was die Wahrheit ist, aber ich glaube nicht daran. Und du stellst alles in Frage. Die Heilige Schrift, du siehst, der Heiland ist auferstanden und was machen die lieben Jünger? Und sie zweifelten, ist das oder ist das nicht? Johannes der Täufer zweifelte. Immer wieder, Moses, Paulus, Thomas, ich kann nicht glauben, sagte lieber Thomas, es sei denn, ich sehe seine Wundenmale. Und du siehst, der Thomas ist von These, Antithese zur Synthese gekommen. Und genau das ist, was Gott dir schenken möchte. Antithese, ich kann es nicht glauben. Also Jesus lebt, Halleluja, das mag gut sein, das mag stimmen, aber es ist nichts für mich. Und dann, ich werde erst glauben, wenn ich meinen Finger in seine Wunden legen kann. Und dann stellt er alle in Frage, Leute, wo ist euer Jesus jetzt? Und plötzlich klopft es an der Tür und der Heiland kommt durch die Wand. Und sagt, Thomas, komm mal her. Und dann, du siehst, was aus diesem Thomas geworden ist. Mein Herr und mein Gott. Also das ist, wie Gott uns überzeugt. These, Antithese, Synthese. Das ist auch bei Moses so gewesen. Zuerst einmal glaubt er, Israel muss erlöst werden. Ich bin der Erlöser, ich bin der Erwählte Gottes, der Auserwählte. Und so weiter. Gott hat mich so wunderbar gerettet. Schon meine Rettung ist ein Zeichen für sich selbst. Und dann passiert es, er wird zum Mörder. Und dann muss er fliehen. Antithese. Und dann mittendrin brennt dieser Busch, aber sagt, hör mal auch, hört doch auf mit diesem ganzen Unsinn. Und dann ruft Gott ihm Schritt für Schritt näher zu sich. Moses, ich bin's. Du stehst auf dem heiligen Boden. Und du sollst jetzt zum Pharao gehen, aber Herr, der glaubt nicht, die kennen mich nicht mehr, schon 40 Jahre her. Keiner weiß, dass ich der Moses bin, der auserwählte Messias und Erlöser und Heiland. Keiner glaubt mir. Doch, gehst. Und dann, du siehst, wie Gott dann führt, dann sagt er, aber Herr, ich habe noch was. These, Antithese, Synthese. Aber Herr, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht reden. Der hat Rhetorik studiert. Der war also auf allen Gebieten Ägyptens bewandert. Aber Herr, ich kann nicht reden. Dann sagt der Herr, kein Problem für mich. Dein Bruder Aaron, der ist ein Quatschkopf. Der redet den ganzen lieben Tag und so weiter. Der soll dein Prophet werden. Dein Mund soll er werden. Du sagst ihm vor, du betest vor und er betet nach. Und so wird es weitergehen. Und so war es auch. Moses, These, Antithese, Synthese. Paulus, das Gleiche. Herr, wer bist du, der mich verfolgt? Zuerst einmal, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dann, Herr, wer bist du? Und dann, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, aber Herr, was muss ich tun? Geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Wie überwinde ich Furcht? Das ist mein Thema. These, Antithese, Synthese. Ich könnte alle Heiligen der Bibel auflisten heute. Ich denke nur Abraham. Zuerst einmal, Gott ruft ihn, geht er aus Ur in Chaldea. Dann im Kanaan kommt eine Hungersnot, Antithese. Zuerst einmal die Fakten, Gott hat ihn rausgerufen und dann soll das der Platz sein, wo ich jetzt leben soll, eine Hungersnot, geht nach Ägypten, wird zum Lügner sogar, lügt, dass seine Frau, das ist ja nicht meine Frau, das ist ja meine Schwester und so weiter, was er da vorgaukelt. Du siehst also, was da passiert. Hat selbst noch nachgeholfen, hat die Verheißung, These, Antithese, Synthese, so ist, wie Gott wirkt. Also ich bin schon bald 100 und nicht ich, sondern Abraham, meine ich. Und so war das doch kein Baby da. Aber wir machen so ein Panschal, wir nehmen da die Hagar, die Magd von Sarah und so weiter. Das ist ja legal, wir machen etwas Legales. Und du siehst also, er versucht dem lieben Gott nachzuhelfen. Und das ist doch nicht das, sondern er muss noch länger warten. Dann die Synthese, die Geschichte wird mit Isaak und nicht mit Ismael weitergehen. Also das sind die Wege Gottes. Oder auch den verlorenen Sohn. Der Einzige, der so richtig sich bekehrt hat und gläubig geworden ist von der Bibel. Und wie Glauben aussieht und wie Errettung aussieht, sehen wir mit dem verlorenen Sohn in der Bibel, in der Geschichte, die Jesus erzählt. Zuerst, Vater, gib mir mein Vermögen. Dann geht er in die Fremde, verlebt alles. Er ist ein Gottsucher. Ein Wahrheitssucher, ein Lebenssucher, möchte das Leben genießen. Was macht er? Verplempert alles, verlebt alles. Und dann besinnt sich mein Vater, These, Antithese, Synthese. Mein Vater hat Brot die Fülle. Und ich, was suche ich hier bei den Schweinen? Wo bin ich denn gelandet auf meiner ganzen Suche? Du siehst also, du machst dich auf, du suchst die Wahrheit, du hast Gottes Führung, Gottes Leitung, aber dann landest du im Saustall. Dein ganzes Leben ist ein Saustall dann. Und du kannst davon nicht leben und so weiter. Und das ist der Weg aller Gottsucher. Ich habe gesagt, du musst zuerst mal ein Atheist werden, bevor du ein Realist und ein Christ wirst. Ein echter Christ wirst. Zuerst einmal ein Zweifler. Und erst über den Zweifel kommst du zum Glauben. Gott hat dir eine Verheißung gegeben. Du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Das ist eine große Verheißung. Für die Familie gilt diese Verheißung, für jede Familie, dein Haus wird gerettet werden. Aber was passiert? Kinder sind ja eine Gabe Gottes. Was passiert? Meistens oder fast immer gehen die Kinder vor die Hunde. Die Kinder der Gläubigen, die wollen vom lieben Gott nichts wissen. Die sagen Danke. Das ist der normale Weg. Die wollen nicht den Glauben der Eltern. Die wollen nicht den Weg der Eltern gehen. These, Antithese, Synthese. Jetzt hab keine Angst, dass deine Kinder vor die Hunde gehen. Nein, die gehen nicht vor die Hunde und auch nicht vor die Säue. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Junge kommt nach Hause, aber der muss sein Lehrgeld machen, zahlen. Der muss selbst Gott entdecken und erkennen. Zuerst einmal, ja, Antithese. Alles ist dagegen. Alles spricht dagegen. Alles arbeitet dagegen. Und du, je mehr du für deine Kinder betest, desto schlimmer werden sie. Und du solltest Halleluja sagen. Das ist ein gutes Zeichen. Die Leute verstehen nicht, die denken, Gottes Wunder müssen sofort passieren. Gott arbeitet nach der alten Methode, nach dieser Dreiheit-These. Gott hat die Verheißung gegeben, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Punkt. Und der Teufel sagt, nein, ich werde denen was zeigen. Ich werde ihnen was geben. Die gehen alle vor die Hunde. Und dann gehen sie den Weg des verlorenen Buben. Aber dann kriegen sie eine Sehnsucht. Mein Vater, oh, mein Vater hat Brot die Fülle gehabt. Mein Vater, meine Mutter, die konnten noch beten. Und wenn die keinen Weg mehr wussten, die sind auf die Knie gegangen, haben die Bibel aufgeschlagen und haben Gott gesucht und die haben immer einen Ausweg gefunden. Und wir müssen das Gleiche wieder machen. Die werden den Glauben der Väter, der Großväter finden. Gib's nicht auf, deine Kinder. Und du musst keinen aufgeben. Der Teufel möchte nur, dass du deine Kinder aufgibst. Nein, Antithese. Und du musst jetzt mit der Antithese leben. Also furchtlos leben, das ist meine Botschaft. Antithese, das ist dieser Bereich, wo die Angst passiert und Angst grassiert. Ja, guck mal. Nein, der Vater hat auf den Jungen gewartet. Und er wusste, der Junge kommt. Und du musst eines wissen, Gott liebt deine Kinder. Du hast sie Gott geweiht, die liegen in Gottes Hand. Und niemand wird sie aus deiner Hand reißen können oder aus der Hand des Vaters. Kinder, die den meisten Kummer eine machen, die werden am Ende, und ich sage dir etwas ganz Großes, Kinder, die dir jetzt vielleicht heute noch den größten Kummer machen, die werden am Ende deines Lebens die Liebsten sein, die Bravsten. Die werden das dir besorgen, was du vielleicht von den anderen vielleicht gar nicht bekommen würdest. Aber sie sind durch eine Tiefe gegangen, sie können mit dir mitfühlen und die werden dich im Alter tragen. Gott arbeitet nach diesem Plan, also These, Antithese, Synthese. Kannst dich auf den Kopf stellen, kannst beten, so viel du willst. Es wird nicht anders kommen, es wird so kommen. Und du fürchtest dich. Und das ist, was bei uns allen Menschen normal ist. Ich fürchte mich. Weißt du, ich möchte am liebsten alles wunderbar, herrlich, fantastisch, Synthese. Also dieses Ergebnis, die Resultate, die Zeichen und Wunder, die Heilung. Aber zuerst einmal, bevor die Heilung kommt, musst du ganz tief unten sein. Hoffnungslos. Und dann klammerst du dich an den Herrn. Dann kommt diese Zeit der Antithese, wie jetzt diese Frau, die mir hier geschrieben hat von ihrem Heinz. Und klammerst dich an den Herrn und beten und mach die ganze Welt jaloux. Und das ist okay so, die ganze Welt jaloux zu machen. Bitte hilft und betet für mich. Du fürchtest dich vor dem Widerspruch, du fürchtest dich vor dem Widerstand, du fürchtest dich vor den Verlusten. Das ist Antithese. Nachdem du etwas behauptet hast oder vom Herrn etwas empfangen hast, etwas festgestellt hast, eine Verheißung bekommen hast, und wenn wir eine Verheißung im Gottesdienst bekommen, kannst du sie gefasst machen und ein Gift drauf nehmen. Es kommt Antithese. Kommt eine Antithese? Nach kurz oder nach lang? Das ist gar nicht, die Zeit ist nicht gesagt, also wie lange deine Thesenzeit glaubt. Ja, wunderbar. Und du proklamierst und du bekennst, und je mehr du bekennst, desto mehr geht der Schuss nach hinten. Und es muss ein Widerstand da sein. Und je größer der Widerstand da ist, umso größer nachher die Herrlichkeit. Ich sage dir nur göttliche Wahrheiten, die mir groß geworden sind. Akzeptiere das Gesetz Gottes und fürchte dich nicht. Das ist der normale Lauf der Dinge. Es kommt die Synthese. Halleluja. Es kommt die Herrlichkeit des Herrn. Ich werde die Wunder Gottes sehen und so weiter. Akzeptiere das einfach. Ich nehme den Hiob noch ganz kurz und streife nur. Schau beim Hiob. Wie war es beim Hiob? Anders? Zuerst einmal Gottesfürchtig, und er war der gesegneteste Mann im ganzen Land. Es war keiner gesegneter und keiner war gottesfürchtig als unser Herr Hiob. Es klappte alles, es gelang alles und so weiter. Der Herr hat ihm so viel gegeben, aber dann kam die Antithese und es wurde alles genommen. Alles ging den Bach runter, alles wurde geraubt. Die Kinder sogar, alles wurde geraubt, Antithese, und dann die Synthese. Er bekam alles doppelt und mehr zurück. Das ist der Lauf der Dinge. Und weißt du, wo das passierte? Und das, was der Schlüssel ist? Und deshalb, ich möchte, dass du ein furchtloses Leben lebst und den Schlüssel findest, den der Hiob gefunden hat. Der Hiob wusste, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hat sich an seinen Erlöser gehalten und nicht, was er sah, was wirklich war. Du sollst nicht von deiner Wirklichkeit wegschauen auf die andere Wirklichkeit, auf die göttliche Wirklichkeit. Und weißt du, der Hiob hat hier einfach diese These, Antithese, Synthese einfach proklamiert. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und du solltest zu der Synthese kommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und da ist alles drin. Der Herr hat es gegeben, Antithese, der Herr hat es genommen, und die Synthese, der Name des Herrn sei gepriesen. Danke, Herr, dass du mir das weggenommen hast. Warum? Weil du mir was Besseres geben willst. Du wirst mir das Doppelte, das Dreifache, das Fünffache, das Zehnfache, das Hundertfache, das Tausendfache geben. Du wirst mir mehr geben. Und Gott kann dir nur mehr geben, wenn er dieses ganze Plunderzeug mal weg hat. Alles, was du hast, ist zum Lob Gottes und zum Preis und zur Anbetung des Herrn. Und wenn du das kapiert hast, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Alles, was du hast, hat eine höhere Bestimmung, eine ewige Bestimmung. Und je schneller du zu der Synthese kommst, weißt du, Halleluja, danke Herr, nimm auch die Reifen noch und nimm auch die Dachziegel und nimm dann das Holz, das ich im Garten gespeichert habe und gelagert habe. Nimm das alles, je schneller du zum Lob Gottes kommst. Geschwister, und ein Thema, was wie ein roter Faden mich in diesen Heilungstagen zeigen wird, wer Dank opfert, der preiset mich und ich werde ihm den Weg des Heils zeigen. Diese Botschaft hat Gott mir am Anfang der Fastenzeit, und es ging fast die ganze Zeit, sage Dank alle Zeit für alles. Je schneller du zum Dankeschön kommst, desto mehr vom Heil Gottes kriegst du. Desto mehr fällt dir von der Segnung Gottes ab, je mehr du zum Danken kommst. Deshalb, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Je leichter du dich von den Sachen löst, oh Herr, nimm auch die Ochsen, nimm den Esel, nimm die Hühner, nimm die Gänse, nimm alles. Gott wird dir was Besseres geben. Und kannst du begreifen, kannst du das verstehen, These, Antithese? Je schneller du durch dieses Tal hindurchgehst, das Tal der Todesschatten, dieses Sterben, diese Antithese, das ist Sterben, je schneller du dich löst von dem ganzen Plunderzeug des alten Menschen, des Materialismus, des Sichtbaren, je schneller du dich löst, desto je mehr du siehst, der Herr hat was Besseres für mich vorbereitet, das Doppelte. Desto leichter lebst du, desto schneller gehst du vorwärts, desto schneller heilst du auch. Der Herr hat zugelassen, dass du krank geworden bist. Und weißt du, je schneller du kapierst, These, Antithese, Synthese, je schneller du kapierst und sagst, danke, das ist für meine Besserung. Weißt du, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken, Herr, ich brauche dich. Je schneller du dazu kommst, oder je schneller du kapierst, für was die Krankheit war, je schneller du die Krankheit akzeptierst, je schneller du Ja sagst und sagst, ja, danke, Herr, Halleluja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, hast du den Glauben. Und es klappt sofort. Je schneller du durch dieses Tal der Antithese gehst, sobald du anfängst, Gott zu loben und anfängst, ihm zu danken, sind die Ängste verschwunden. Ja, du weißt, das hat eine höhere Bestimmung. Gott hat einen größeren Plan mit meinem Leben. Du kannst erst richtig Gott vertrauen, wenn dein Glaube getestet wurde. Und das ist Antithese. Antithese. Denn du weißt, also, dass, wenn das weg ist, ich kriege das Doppelte. Dann kommt ein neuer Tag in meinem Leben. Dann beginnt eine neue Zeit. Dann fange ich an, auf einer neuen Ebene zu leben. Denn bisher, der Herr ist tot. Leute erzählen, der wäre auferstanden wie beim Thomas. Aber du berührst plötzlich und du weißt plötzlich beim Thomas und du siehst, mein Herr und mein Gott. Plötzlich fällst du in Anbetung, bist in der Ekstase, flippst aus, jubilierst und sagst Halleluja. Du siehst also, nach der Antithese kommt die Zeit der Synthese, wo du sagst, oh Gott, oh Gott. Und warum manche Leute nicht durchkommen, ist, weil sie hadern. Also ich kann nur glauben, wenn ich sehe. Also die Weiber, was die dort erzählt haben, Maria und Martha und Magdalena, also komm, vergiss es, ihrem Zeugnis kannst du sowieso nichts glauben. Und diese ganzen Fragereien und was so auch alles ist. Der Thomas ist so voller Antichrist, Antigeist, Antigott, Antihimmel und ich kann es nicht glauben. Aber dann in dem Moment, wo Jesus sagt, leg deine Hände rein in meine Wunde, wo er wieder diese körperliche Berührung mit Gott hat, mit Jesus. Leg deinen Finger da in meine Wunde. Du musst Gott nicht blind vertrauen. Brüder und Schwestern, das ist, was ich sagen möchte heute. Wir müssen Gott nicht blind vertrauen. Und an Gott glaubt man nicht blind. Mach die Augen zu und glaubt, der Herr wird schon da sein. Nein, nein. Du musst durch These, Antithese zu Synthese kommen. Du musst also zuerst einmal ganz nüchtern werden. Ich glaube nicht, bis ich nicht meinen Finger in seine Wunde gelegt habe. Du siehst, wie dieser Thomas war. Ich glaube nicht. Und du sollst keine Dummheiten glauben. Du sollst nicht glauben, was Leute sagen und Leute versprechen. Du sollst ein Realist werden. Ich glaube erst, wenn ich meinen Finger in seine Wunden lege, wenn ich eine körperliche Berührung habe. Und das ist, wozu ich zu den Heilungsgottesdiensten einladen möchte. Du brauchst eine körperliche Berührung. Ein Wunder brauchst du. Das ist alles, was du brauchst, ein Wunder. Und ich glaube erst, wenn ich das Wunder sehe und ein bleibendes Wunder, wie das auch immer aussehen mag. Gott hat sein Schema, seine Schablone. Weißt du, du musst erst mal durch die Antithese gehen. Ich sehe die Heilung von meinem Vater, als der geheilt wurde, der hat nachher noch seine Rente rückgängig gemacht und noch 15 Jahre gearbeitet und so weiter. Und ich sehe zuerst einmal, dann ladet er doch einen Pastor ein, der soll mit ihm beten, macht alles biblisch und was passiert? Alles unbiblisch. Der hat sie ausgerechnet, also du musst dem Priester eine Mahlzeit geben, du sollst nicht mit leeren Händen zu ihm kommen und so weiter, was da alles so in der Bibel steht. Wir waren gute Christen, wir haben genau nach der Konkordanz gemacht und genau das getan, was zu einer Heilung nötig war. Und mein Vater hat gesagt, weißt du, und mit Öl salben und die Hand auflegen, falls der Prediger Öl vergisst, hat sogar noch Ölflasche da, so Spezial Olivenöl aus der Apotheke geholt, alles fertig gemacht. Was macht der Priester und der Prediger? Der hat alles aufgegessen und dann sagt er, lieber Heiland, du möchtest auch den Hausvater segnen. Amen. Und ist gegangen. Und ich sehe meinen Vater, der steht an der Tür und da soll ich gesund werden und da soll das Gebet des Glaubens helfen. Das war alles unbiblisch, was hier passierte. Der hat nichts gemacht von dem, was in der Bibel drin steht. Weißt du, Gott korrigiert, das ist die Zeitantithese. Das hat gekocht in dem Mann. Und am besten hat er Gott abgesagt und hat die Bibel verbrannt und hat gesagt, guck mal, das ist alles nur Ganoven. Weißt du, wie der auf die Pfarrer geschimpft hat, nachher auf die Prediger geschimpft hat, das erzählen müssen. Also zuerst war er so fromm und dann ist er so unfromm geworden. Antithese. Aber an der Tür sagt der Prediger noch, wir sehen uns heute Abend im Gottesdienst. Wir hatten zur Bibelstunde und mein Vater war zu feige, Nein zu sagen. Und was ist? Der muss natürlich kommen, der weiß ja, wo der wohnt wenigstens, jetzt der Prediger. Und jetzt müssen wir doch zum Gottesdienst kommen. Und dann kam er und es kocht. Und das ist die Zeitantithese. Es kocht in dir. Und wenn Gott etwas in deinem Leben zustande bringen muss, es muss durchgekocht sein. Es muss garen. Es kocht. Es rumort. Und dann fragt doch der Prediger, da war Gottesdienst zu Ende, am nächsten Tag muss aufgeräumt werden, also die haben da Stühle gehabt und Liederbücher einsammeln. Wer hat morgen Zeit, fragt der Pastor. Und natürlich, mein Vater ist ja Rentner, ist krank, streckt sich als Erster und noch ein paar andere. Und die sollen dann den Saal putzen. Und mein Vater natürlich muss am nächsten Tag Saal putzen. Und ist da. Er sagt, ich kann Bücher einsammeln und so weiter. Also ich muss den Leuten, ich habe versprochen, wir sind ja Preußen, ein Wort, ein Mann, ein Wort und so weiter. Wir müssen zu unserem Wort stehen. Aber wie auch immer, und ich dachte, das gibt's nicht. Mein Vater ist der Putzer, also ich möchte sehen, wie mein Vater putzt. Und ich fahre in der Mittagspause vorbei und ich sehe Teppich klopfen. Damals hat man noch nicht Staubsauger gehabt. Und wer klopft? Teppiche, mein Vater. Da sagt er, sag ich, Vater, wie geht's dir? Ich sagte, ich bin gesund, also mir fehlt nichts. Und von dem Moment war er geheilt. Von dem Moment, und dann die LVA wollte es nicht glauben, Herr Matu, das ist alles nur Einbildung und es gibt solche Dinge, man bildet sich vieles ein. Und da musste er dreimal zur Kur, damit die endlich mal glauben, dass er geheilt ist, denn er wollte arbeiten. Er sagte, was soll ich zu Hause mit 40 oder 42 Jahren? Also ich will arbeiten. Und er ging dann arbeiten auch nachher, nachdem sie gesagt haben, jetzt sie sind wirklich geheilt, ihnen fehlt nichts mehr, es ist in Ordnung. Aber du siehst, These, Antithese, Synthese, das ist der normale Weg, es kocht. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Sag doch deinem Gott ab. Und dann kommt dieser Moment, nein. Aus Feigheit oder was es auch immer ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Frau, hör doch auf mit dem Quatsch da. So, und dann geht's, dann wird man sehend. Du musst Gott nicht blind glauben. Das will ich dir sagen. Das muss ich dir sagen. Wir müssen zuerst mal innerlich sehend werden, bevor wir äußerlich sehend werden, bevor wir sehen, wie gut der Herr ist. Du kannst also furchtlos, gelassen und getrost weiterleben, Gott dienen und so weiter, Gott vertrauen. Du hast Gott hingelegt, Gott weiß, was dir fehlt und jetzt ist er dran. Und was jetzt passiert, muss es ihm überlassen. In der Bibel wird nirgendwo blinder Glaube gefordert, das wäre der größte Wahnsinn und der Unsinn. Nirgendwo wird in der Bibel blinder Glaube, glaub blind, mach die Augen zu und vertraue dem Herrn. Nein. Sei sehr kritisch. Gläubige Menschen sind kritisch, die sind durch die Zeit der Kritik, des Zweifels gegangen und die Jünger haben sich eingeschlossen, obwohl Jesus durch verschlossene Türen mehrmals ihnen erschienen ist. Sie mussten 100% sicher sein. Und der Gläubige, der ist seines Glaubens sicher. Eins und eins ist zwei und nicht sieben oder acht oder neun oder was. Jesus sagt, Vater, ich danke dir, als er betet, Jesus. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Er betet in Gewissheit. Jesus konnte furchtlos beten. Er konnte furchtlos Dämonen vertreiben. Er konnte furchtlos leben und wirken. Er wusste, ich bin in Gott und Gott ist in mir. Er wusste, Gott ist mein Vater und er wird mir immer geben, was ich brauche. Und jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen. Weißt du, du musst zum Glauben durchdringen. Nicht nur Händchen falten, Däumchen treten, Glaubensbekenntnis aussagen oder Vater unser oder ein paar fromme Sprüche sagen. Nein, du musst zum Glauben durchbrechen. Ich weiß, Gott ist mein Vater. Ich habe ihn erkannt. Ich habe ihn begriffen. Ich weiß ganz genau, der Vater liebt mich und ich kann mich auf ihn verlassen. Und Jesus konnte sich auf seinen Vater verlassen und hat sich ans Kreuz nageln lassen. Aus Sicherheit. Er war so sicher, die können mich hängen, die können mich skalpieren, die können mich kreuzigen, die können mich verbrennen. Mein Vater wird mich auferwecken. Jesus ging in den Tod mit großer Gewissheit. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber er wusste, zuerst war auch Golgatha, Gethsemane, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er wusste, er muss gekreuzigt werden. Er wusste, das ist sein Weg, nicht irgendwo im Garten zu sterben. Nein, am Kreuz muss er hängen. Und er wusste, mein Vater wird mich auferwecken. Und du musst auch heute Abend zum Glauben kommen, Gott wird mich durchtragen. Gott wird mich nicht verrecken lassen. Gott wird mich nicht krepieren lassen. Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab beim Ungerechten findet. Gott wird es nicht zulassen. Du musst diesen Glauben erfahren. Also da ist das Wort fahren drin, zur Reise. Da ist das Erfahren. Das ist nicht nur erkennen, sondern erfahren. Das musst du erleben. These, Antithese, Synthese. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott wird nicht zulassen. Du solltest diese Erkenntnis in deinem Leben gewinnen. Und zwar nicht aufgrund von Bibelstudium, nicht aufgrund von irgendwelchen Argumenten, was die Leute dir erzählen und sagen, hören Sie, Gott ist ein lebendiger Gott. Nein, das muss deine persönliche Erkenntnis sein, höchstpersönlich. Du kannst getrost sterben, das wusste Jesus. Ich kann ganz getrost sterben. Mein Vater hat alles unter Kontrolle. Ich bin im Plan Gottes und ich werde am dritten Tage auferstehen. Das hat er schon gepredigt. Am dritten Tag werde ich auferstehen. Also macht euch keine Sorgen, Leute, ich gehe nicht so weit weg. Mein Vater wird es nicht zulassen, dass ich in die Verwesung übergehe. Jesus wusste ganz genau, mein Vater wird mich nicht dem Teufel übergeben. Der Teufel hat keine Macht an mir. Du musst es wissen und das kannst du nur, wenn du durch die Zeit der Antithese gegangen bist, durch diese Krisenzeit, durch diese Spannung. Du bist da durchgebrochen. Du weißt, der Satan hat keine Macht. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Weißt du das, was deines Vaters ist? Du musst wissen, Gott ist mein Vater, mein persönlicher Vater. Er war von seiner Mission, von seiner Sendung, von seiner Vision überzeugt und das waren die Apostel nachher auch alle. Da sind alle echten Boten davon überzeugt, ich bin gewiss. Und wenn ich dann die Jünger höre, wie sie predigen, mit großer Gewissheit gaben sie Zeugnis. Diesen Jesus habt ihr gekreuzigt und so weiter. Wer weiß ganz genau, ich bin im Willen Gottes. Die können alles nehmen. Du packst sogar noch ein und du hilfst sogar noch, dass sie das alles noch kriegen und schiebst noch nach. Und trägst sogar noch hin. Weißt du, da hast du keine Hemmung. Du weißt, du wirst alles wieder zurückbekommen. Es läuft dir nicht davon. Du wirst wieder alles schön brav zurückbekommen. Was du verloren hast, was du aufgibst. Und sogar noch doppelt dazu. Vor uns liegen also Tage der Heilung. Göttliche Heilung natürlich, dass Gott Menschen berührt. Das gilt heute noch. Weißt du, der Arge ist überwunden. Und deshalb auch Fasten ist auch so eine Zeit, das ist auch Antithese. Wer betet und fastet und so weiter. Aber das ist eine Zeit, da muss man durch. damit man Synthese erlebt. Angst ist etwas Unsichtbares, noch ganz kurz zur Angst und Furcht und so weiter. Und dann, wie überwindet man das? Angst ist ein Geist, ein Dämon, eine unsichtbare Macht sogar. Gott hat uns hier versprochen, in diesen Tagen, diesen Heilungstagen, und ich freue mich riesig darüber und ich bin begeistert. Gott hat, während wir hier gebetet haben, wir standen hier an einem Mittwoch, wir beteten Gott an und plötzlich sah ich einen Bogen, wie die Urania hier, diesen Bogen da vor der Urania, so ein Zeichen sah, aber dieses Zeichen hörte da nicht irgendwo in der Luft auf, sondern dieses Zeichen ging bis irgendwo über Wolken und an den Wolken und dann war ein riesiges Portal. Da habe ich gesagt, naja, gut. Wunderbares Bild, aber dann plötzlich geht die Tür auf und da steht der Heilige, der Herr, der Allmächtige, ausgebreiteten Händen und unsere Anbetung geht nach oben, wunderbar alles, da passiert aber noch nichts. Plötzlich, während wir noch weiter singen, du bist hier an diesem Ort, das Lied wurde gerade gesungen, du bist hier an diesem Ort und deine Gegenwart ist hier, plötzlich gehen überall so Fenster an diesem Palast auf, an diesem Wolkenpalast, an der Herrlichkeit Gottes. Und weißt du, was da passiert? Ich habe Engel mit Flügel schon gesehen und Engel normal, aber ich habe noch nie Engel mit Fallschirm gesehen. Plötzlich springen Geisteswesen mit Fallschirm runter bei jedem von uns und stellen sich neben uns hin. Und ich sage euch eines, in diesen Tagen werden Engeldienste passieren. Engel sind ausgesandte Geister, um den Heiligen zu dienen. Und viele Menschen, wenn ich so am Krankenbett bin, manchmal erlebe ich das, sogar beim Sterben, jemand, wo ich mal vor Jahren diente, war im Sterben. Und plötzlich sagt er, hier ist ein Vogel. Da war aber gar kein Vogel, es war ein Engel. Steht am Bett und wir beten weiter. Ich sage, Bruder, da ist kein Vogel. Also, und als der Vogel sagt, habe ich gesagt, hör mal, da ist kein Vogel. Als erstes habe ich gedacht, das kann ein Engel sein. Und ich habe gesagt, Bruder, ich glaube, und ich spürte die Gegenwart des Herrn. Da war kein Vogel, sondern da war ein Engel Gottes. Und was passiert? Nach kurzer Zeit ist der Bruder aufgerichtet worden, ist gesund gewesen, weil der Vogel da war, der Vogel Gottes. Der kam von irgendwoher, während wir beteten, während wir im Gebet waren. Gott sendet seine Vögel, Tauben, die das Öl, den Ölzweig bringen und sagen, das Wasser ist gesunken, die Zeit ist vorbei. Du kannst Dach abmachen und kannst aussteigen, Noah. Die Engel, Gott wird seine Engel senden und das Schöne dabei war, wir hier in dieser Versammlung, die sind von allen Seiten abgesprungen und haben sich einen von uns gesucht. Und ich sage euch eines, Gott wird sich jeden, der hier kommt und dir den Gottesdienst besucht, aufsuchen. Er selber, durch seine Gegenwart. Und was kann Größeres und Schöneres sein? Weißt du, der Herr Jesus ist da, aber er sendet seine Boten, er sendet seine Engel. Und seine Engel sind dienstbare Geister. Und du brauchst einen Engel, der dir zu dir kommt. Der Heiland hat im Garten Gethsemane einen Engel gebraucht. Der war verzweifelt. Er sagt, mein Gott, dreimal ringt er. Und dann kommt der Engel mit dem Kelch und sagt, trink da draus, stärk dich. Und diese Jesus hätte Golgatha nicht geschafft, hätte ihn damals nicht ein Engel gestärkt. Zuerst sagte er, ich brauche keine Engel. These, Antithese, Synthese. Der Herr Jesus musste auch von Gott belehrt werden. Und musste auch sagen, mein Sohn, ohne meine himmlische Wesen schaffst du es nicht. Du brauchst Hilfe. Und das ist ein Zeichen, so wie Jesus Hilfe gebraucht hat, so brauchen wir übernatürliche Hilfe, übernatürlichen Beistand. Und diese Engel bringen Heilung. Halleluja. Gewiss, der Herr ist der Heil. Aber der Herr wird seinen Engel befehlen, springt raus und geht da Nazareth-Kirchstraße 51 und landet dort direkt zielbewusst. Landet dort. Der Engel, der das Wasser bewegte im Teich Siloah, was war das? Und wer zuerst reinsprang, der war drin. Wer zuerst kommt, der war drin. Und so weiter. Und Gott wird seine Engel senden. Also deshalb, das ist hier, was die Antwort ist. Und in der Bibel heißt es, sogar als Jesus nach 40 Tagen Fasten fertig war und die Engel kamen und dienten ihm. Lies mal in deiner Bibel, da steht so viel drin. Nach den 40 Tagen, und ich bin überzeugt, dass die Engel kommen und die werden in diesen Heilungstagen dienen. Dir und mir und uns, wir brauchen Engeldienste, dass du die richtige Medizin findest, dass du zu den richtigen Leuten kommst und dass du die richtige Botschaft bringst und so weiter, dass du aus deinem Gefängnis rauskommst. Wie kam Petrus aus dem Gefängnis raus? Petrus war so sicher im Gefängnis, der schlief und weiß, morgen werde ich geköpft. Das musst du dir vorstellen. Könntest du da schlafen, nachdem du weißt, morgen werde ich geköpft? Petrus schlief. Er wusste, der Herr wird mich nicht dem Tod überlassen. Ich habe eine Verheißung. Du weißt, was die Verheißung war? Petrus, wenn du mal alt bist, wird dich ein anderer gürten. Und du brauchst die Verheißung Gottes. Das sind solche Engel, die dir dann zufliegen, so Botschaften. Wenn du diese Verheißung hast, Petrus, wenn du einmal alt bist, ein anderer wird dich gürten. Dann kannst du schlafen in der Hölle, wenn es sein muss. Und Petrus schlief, 4 Wachen haben ihn bewacht. Und es waren 16 Mann. Und er schlief und er war sicher und geborgen. Und dann kommt ein Engel, weil die Gemeinde betete, kommt ein Engel und befreit Petrus aus dem Gefängnis. Und ich sage euch eines, wenn Gott wirkt, und Gott wird hier wirken, und ich bin davon überzeugt, ich habe dafür gebetet, 40 Tage oder fast 40 Tage, und viele von euch haben mitgebetet, mitgefastet und glauben mit, dass Gott wirkt. Und ich bin überzeugt, er wird Dinge tun, er wird dich befreien aus dem Gefängnis, deinem Kerker, deine Probleme, was es auch immer sein mag. Und, aber die Engel sind damit nicht fertig, wenn sie dich befreien. Und ich sage euch eines, wenn Gott einmal anfängt zu wirken, ist Gott nicht fertig, wenn er dich da aus dem Knast rausholt. Das ist noch nicht alles. Das ist für den lieben Gott zu wenig. Gott arbeitet doppelt und dreifach und zehnfach. Und das ist nicht alles. Weißt du, nachdem der Engel fertig war mit Petrus und ihn entlassen hat und sagt, Petrus, jetzt geh zu deinen Geschwistern und sagt ihnen guten Tag. Nachdem der Engel fertig war, weißt du, wo der hingegangen ist? Zum Herrn Herodes. Und der Herodes macht doch so eine große Fete, eine große Party und gibt sie aus als die Stimme Gottes. Und plötzlich verfault der Herodes am lebendigen Leib. Denn nachdem der Engel von Petrus weg ist, die nächste Geschichte ist Herodes. Und wie er dann plötzlich seinen Bauch fällt, auseinanderplatzt und wieder stinkt, dass keiner mehr mit ihm was zu tun haben will. Das hat der Engel gemacht. Also der Engel befreit die Gottesfürchtigen, dient den Gottesfürchtigen und schlägt die Sünder, die eigentlich das Kind Gottes krank machen wollten und das Kind Gottes ruinieren wollten, Petrus ruinieren wollten. Wenn du eine Verheißung Gottes in deinem Leben hast, kannst du furchtlos in jedem Sturm, in jede Situation, in jede Krise hinein. Muss dich nicht fürchten. Ich denke nur an die Geschichte von Paulus auf seine Überfahrt, Apostelgeschichte 28. Und das Schiff kentert und tut dir nichts, wie Gott hat zu mir gesprochen, sagt er, Paulus, der Engel des Herrn war heute Nacht bei mir. Auch so eine Notlandung, mittendrin im Sturm. Ein Fallschirm, abgekommen. Heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir. Und er hat zu mir gesagt, das Schiff wird kentern, aber alle, die mit euch fahren und mit ihr fahren, die werden alle gerettet werden. Und Paulus wusste, ich habe eine Vision, eine Schau, eine Berufung von Gott. Ich kann noch nicht sterben, ich kann hier nicht ersaufen. Das ist nicht meine Bestimmung, das Wasser. Wenn du genau weißt, was Gott von dir will, These, Antithese, Synthese. Und das kommt immer so. Du weißt, Gott hat mich berufen. Und weißt du, wozu Paulus berufen war? Und du sollst mir ein auserwähltes Werkzeug sein vor den Königen. Und der Größte, das war der Cäsar in Rom. Und er musste, und er wusste, ich muss nach Rom und ich muss dort mein Zeugnis loswerden. Und wenn ich dem Kaiser mein Zeugnis abgegeben habe, dann kann ich nach Spanien gehen oder was sonst noch was. Aber hier zuerst einmal, ich muss zum Kaiser. Und das, der Teufel wird nicht zulassen, dass du zum Kaiser kommst. Denn der Teufel weiß ganz genau, was passiert, wenn Paulus zum Kaiser kommt. Bekehrt sich Rom. Da werden sie christianisiert. Da wird Rom gläubig. Und das ist dem Teufel Dorn im Auge, wenn eine Stadt, ein Kaiser, eine Autorität gläubig wird. Das will er mit allen Mitteln verhindern. Und Paulus war das auserwählte Werkzeug, das nach Rom gehen sollte. Und dem Kaiser ein Zeugnis ablegen sollte. Und jetzt ist Paulus gerade aus dem Wasser nass rausgekommen, bringt 30 zusammen und macht sich Feuer. Und was kommt? Diese Viper. Die beißt sich und Paulus schleudert sie weg und sagt im Namen Jesu, Schlange, verschwinde. Und die Schlange hat ihm nicht gebissen. Ich habe eine Botschaft in diesen Tagen. Das Gift, wir sollen ja auf Schlangen und Skorpione treten. Das Gift hat keine Wirkung, weil der Teufel hat sich an Jesus verbissen. Dass Schlangengiftzahn ist bereits gezogen. Und deshalb, du kannst den Teufel wegschleudern und sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich will damit nichts zu tun haben. Paulus schleudert weg und er weiß ganz genau, ich muss noch nach Rom. Ich kann hier nicht sterben auf dieser Insel da. Ich muss noch nach Rom. Wenn dein Leben eine Bestimmung hat und du weißt, Gott ist mit mir und der Plan Gottes ist in meinem Leben, dann kann kommen, was da will. Du wirst alles überleben. Du wirst alles überleben. Die größten Katastrophen wirst du überleben, wenn du weißt, Gott ist mit mir. Aber bevor das alles passiert, zuerst einmal ist, du sollst erschrecken, du sollst aufgeben, du sollst resignieren, du sollst verzweifeln. Aber immer dann in dem Moment, wo du kurz beim Verzweifeln bist, eine Minute vor zwölf, greift Gott ein. Er wird nicht zulassen. Nach drei Tagen steht Jesus auf. Gott greift ein und beseitigt den Teufel, beseitigt das Böse. Und das wird Gott auch tun, er wird eingreifen. Und Jesus kam und hat, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er kam, um dir den Geist der Angst zu nehmen. Und du musst es einfach nur vertreiben. Diese Schlangen und Skorpione, die haben keine Autorität, die haben kein Gift mehr. Ihr Gift ist schon auf Jesus, die haben alles an Jesus verbissen und verschleudert und die haben ihr Pulver verschossen. Jetzt nimm die Peitsche und jag sie alle raus, denn der Größte ist jetzt in dir, Christus. Jag deine Krankheit raus. Gesundheit ist Gottes Wille für dein Leben. Und du sollst dich mit weniger nicht zufrieden geben. Der Herr Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Gott will, dass du furchtlos bist, dich nicht fürchtest vor nichts und gar nichts und überhaupt nichts. Was kann dich von der Liebe Gottes scheiden? Überleg einmal. Gibt es irgendetwas? Gott will, dass du mutig, furchtlos bist, draufgängerisch, radikal bist und dass du nicht Raum gibst im Geist der Verzagtheit. Er sagt immer wieder, wenn er kommt, bevor Gott in deinem Leben kommt, bevor der Heilige Geist in deinem Leben kommt, bevor Jesus in deinem Leben kommt, er sagt immer wieder, nicht guten Tag und grüß Gott oder sonst was oder hallo, er sagt immer wieder, fürchtet euch nicht. Warum? Weil er ganz genau weiß, nach der These kommt die Antithese. Fürchtet euch nicht, was jetzt kommen wird. Matthäus 17, ich möchte ein paar Gedanken über Furchtlosigkeit sagen. Wie kommt man dazu? Wie erreicht man das? Matthäus 17 von Vers 14 bis 21, ich lese nicht ganz, kann sie überfliegen. Da sagt der Herr Jesus, als die darüber Dämonen sich unterhalten, die Jünger sind ausgegangen, sie haben Dämonen ausgetrieben, bei einem konnten sie nicht ganz, das hat nicht so ganz geklappt, das mussten sie dem Herrn Jesus bringen. Und der hat dann diesen Mann mit dem epileptischen Geist befreit. Und dann sagt Jesus, diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Diese Art fährt nicht aus, also durch Beten und Fasten. Beten und Fasten ist der Schlüssel für deine Heilung. Und auch jetzt die Zeit, wo wir hier zusammen gebetet und gefastet haben. Diese Art, es gibt Dinge, die man bisher nicht in den Griff bekommen hat. Und man kriegt diese Dinge nicht in den Griff, außer durch Beten und Fasten. Glaube wird durch Fasten aktiv, wird freigesetzt. Und als ich habe gar nicht vorgehabt. Ich habe einfach nur gebetet. Und dann sagt der Herr, du sollst das und das tun. Und dann hat er ganz konkret gesagt, Tage der Heilung. Und wenn ich aufhöre zu fasten, dann sollen Tage der Heilung kommen. Der Teufel hat Angst, wenn Christen anfangen zu beten. Du musst es vorstellen, als damals die RAF war, diese Anarchisten, wenn die mit dem Hungerstreik begannen, da zitterten die Mächtigen. Und ich sag dir, wenn wir anfangen zu fasten, zittert der Mächtige, das ist der Teufel. Zittert. Und deshalb, diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Wenn es schon im sichtbaren Bereich, im irdischen Bereich, im politischen Bereich so ist, wie viel mehr in dem unsichtbaren Bereich? Wir haben den Schlüssel. Diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Es gibt manchmal so hartnäckige Dämonen, hartnäckige Teufel. Und so verstockte Art. Und diese verstockte Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Und ich gehe noch ein Stückchen weiter. Beten und Fasten, das ist nicht nur so ein Gebet, Vater unser. Nein, Gebet im Geist und in der Wahrheit. Und weißt du, was das heißt? In Sprachen. Viele Dämonen, die sind chaldäisch, was weiß ich, welche, wo die alle herkommen, aus fernen Osten irgendwo. Und da musst du denen in der Sprache sagen, gehen Sie bitte. Die verstehen nicht Deutsch. Und deshalb, wir haben Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und die können uns nichts anhaben, die können uns in den Puckel runterrutschen, den können wir durch die Luft wirbeln. Die können wir sogar kleinen Kindern vorsetzen und sagen, das sind eure Spielzeuge demnächst. Diese Dinge können euch nicht schaden, weil der in uns ist, der Geist ist es, das, was den Unterschied macht, im Geist und in der Wahrheit. Und wir werden das tun, auch in diesen Tagen, also mach dich gefasst. Wir haben auf Gott geschaut und wir erwarten von Gott, dass Gott Menschen begegnet, Menschen berührt. Menschen, die gefastet und gebetet haben, die sind durch Prüfungen gegangen, die sind schwere Prüfungen. Sind, weißt du, man hat das Fleisch bezwungen. Das Fleisch. Du verzichtest. Du hast Selbstkontrolle geübt. Die Menschen, die fasten und beten. Du hast Anfechtungen, massive, da ist der Himmel und die Hölle dir ganz nahe. Solche Menschen sind es, die dann Gott gebraucht und Gott segnet. Und deshalb, Jesus war der Einzige zu diesem Zeitpunkt, der gebetet und gefastet hatte. Wir wissen ja, er fastete und so weiter. Und er hatte die Autorität gehabt, Teufelchen, geh mal bitte, scher dich. Er war das. Die Jünger haben zu der Zeit nicht gefastet, denn wir haben ja kurz davor, dass die Jünger der Pharisäer kommen, ja, die Johannesjünger und unsere Jünger fasten, aber deine Jünger, Herr Jesus, die schmatzen. Und der Herr sagt, weißt du, wenn der Bräutigam weg ist, und solange der Bräutigam da ist, wird nicht gefastet und selbst getrunken und Knäckebrot gegessen. Aber wenn der Bräutigam mal weg ist, oh, und du siehst, was Petrus nachher hatte, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich gebe, das gebe ich dir, im Namen Jesus, steh auf. Der macht gar nichts. Der stellt den Mann auf die Beine und sagt, spring und lauf. Du musst die Kraft Gottes kennenlernen und ich möchte dich einladen, wenn du von Gott was erwartest, faste mit. Faste. Du kannst verschiedene Formen des Fastens nehmen. Also du kannst auf Schokolade verzichten, du kannst auf Kaffee verzichten, du kannst vielleicht auf irgendwas verzichten. Schon allein Verzicht zeigt etwas, ich erwarte von Gott und nicht von Menschen. Und alle, die nur von Essen reden, weißt du, ich weiß, es ist ja furchtbar, wenn du fastest, dann riechst du die Gerüche. Du weißt, ich weiß ganz genau, was die Leute kochen. Da ist die Anfechtung da. Aber weißt du, und du sagst, nein, ich bezwinge mich selbst. Herr, hilf mir. Und du bist von der Gnade Gottes abhängig. Und wir sind in den Heilungstagen von der Gnade Gottes abhängig. Wir erwarten von Gott, dass seine Gnade waltet. Wenn Gott uns nicht helfen würde, würden wir nicht durchkommen. Aber seine Gnade hilft uns. Beschäftige dich also in dieser Zeit der Heilungstage nicht mit Krankheit, denn wenn wir von Krankheit reden, verherrlichen wir den Teufel. Rede von deiner Gesundheit. Also, wenn du furchtlos leben willst, red von deiner Gesundheit. Red von deiner Stärke. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Auch wenn du auf alle vier kriegst. Ich vermag alles. Rede von deinen Siegen, von den Taten Gottes, wenn du nichts zu reden hast. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, wenn du gar nichts weißt. Aber das steht in der Bibel. Red wenigstens das, was in der Bibel drin steht. Rede von guten Worten. Rede von der Zukunft, die du hast. Und sag dem Teufel, was der für eine Zukunft hat. Und sag, mein Freund, die Hölle wartet auf dich. Und die wird siebenmal heißer. Und dann bist du ganz allein mit dem Antichristen und dem falschen Propheten. Warte mal, das geht vorbei. Und deshalb These, Antithese, Synthese. Denk an die Helden Gottes, an die Heiligen, an die Verheißungen und so weiter. Wer nur von seinen Sorgen und Ängsten redet, der dient dem Teufel. Denk an die Lösungen, was Gott alles so für Lösung für dich hat. Gott hat so viele Türen, alles offen. Denk an das siegreiche Volk Gottes, an das herrliche Haus Gottes. Und die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Freu dich und sag Halleluja. Wir sind jetzt eine kleine Gruppe oder wir sind eine kleine Schar oder wir sind nur ein paar wenige. Aber Johannes sieht eine Schar, die niemand zählen kann. Ha, das sind Milliarden, die vor dem Thron Gottes versammelt sind. Nicht nur Millionen und nicht nur Tausende und nicht nur ein paar Hundert. Das sind Milliarden, niemand kann zählen. Das sind die 200 Millionen Chinesen oder Araber, das ist noch gar nichts. Die Schar, die vor dem Thron Gottes versammelt ist. Unzählbar. Rede von der Zeit der Wiederherstellung, wo die Synthese kommt, das Doppelte. Halleluja. Freu dich, am gedeckten Tisch des Herrn zu sitzen. Verstopfe deinen Problemen, das hat Gott mir gesagt, und Schwierigkeiten das Maul. Verstopfe deinen Problemen und Schwierigkeiten das Maul, indem du Gutes redest, Positives redest, von Gott redest und Gott proklamierst. Rede nicht über das Essen, rede nicht über Kleidung und rede nicht über die Wohnung und rede nicht über das, was du nicht hast, sondern rede, was Gott für dich bereits vorbereitet hat. Rede über das Reich Gottes und trachte nach diesem Reich Gottes. Ich möchte dorthin kommen. Ich möchte eines Tages bei Jesus sein. Und wenn du dieses Trachten in deinem Herzen hast, alles solches wird euch zufallen, Matthäus 6,33. Alles wird dir zufallen. Du kannst ein anderes Leben leben. Nicht dieses zaghaft und ängstlich und so weiter. Diese Art fährt nicht aus, also durch Beten und Fasten, die muss raus aus dir. Diese Art, also dieses ständig erfasst werden, keine Kontrolle haben, so überwältigt werden, so ein epileptischer Anfall, das muss nicht sein, das ist nicht Gottes Wille für mein Leben. Und du musst dich diese widersetzen. Und es fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Oder du findest jemand, der gebetet und gefastet hat. Gibt es nur eine Möglichkeit. Entweder mach selbst oder du findest jemand, der gebetet und gefastet hat. Oder sag, komm, bet mit mir, leg mir die Hände auf und ruf den Namen des Herrn über mein Leben an. Der Teufel lehnt sich immer auf gegen Menschen, die was für Gott tun. Füttere den Teufel nicht in dir. Gib ihm keine Macht, lass ihn verrecken in dir. Und deshalb fasten. Lass ihn verhungern. Lass ihn eingehen, lass ihn krepieren. Und sorge dafür, dass wenn du nichts mehr isst, weißt du, was dann der Teufel macht, dann ihr Bauch ist, ihr Gott steht in der Bibel, wenn du nichts mehr isst, verreckt er. Verhungert er. Was macht er? Der sucht dann irgendjemand anders, den er fressen kann. Diese Art fährt nicht aus, nicht nur mit Beten, das ist im Kopf, aber du musst auch im Bauch was fallen. Und beides gehört zusammen, Bauch und Kopf, nicht nur der Kopf und nicht nur der Bauch, beides muss Gott dienen, Kopf und Bauch. Und die Frage ist, dient dein Bauch schon Gott? Der Kopf mag sein, dass du betest, bist Weltmeister im Beten vielleicht, aber wie ist es mit deinem Bauch? Diese Art fährt nicht aus, also durch Beten und Fasten. Füttere also nicht mehr länger den Teufel, gib ihm keine Lebenschance mehr, keine Existenzberechtigung in dir. Und Fasten ist eine verborgene Wahrheit. Ich habe so einen Zettel hinten, kannst mitnehmen, was es bewirkt auf gesundheitlicher Art, natürlicher Art und auch auf geistlicher Art. Es ist ein Werk des Glaubens, ein Akt des Glaubens, das ist Fasten. Es verlängert dein Leben, verlängert deinen Glauben, verstärkt deinen Glauben, es unterstreicht deinen Glauben. Bete und faste. Das bringt dich in die Gegenwart Gottes. Und wer gefasst und gebetet hat, bei dem haben die Mächte Satans ausgespielt. Ich sage da nicht zu viel. Bei dem haben die Mächte Satans ausgespielt. Als ich das erste Mal 40 Tage gefastet habe in meinem Leben, nur eine kleine Geschichte zwischendurch, so beim 35. Tag, so zwischen 30 und 35. Tag, muss ich auf die Toilette. Und ich drücke und dann scheiße ich etwas, sage ich es mal so, entschuldigt es, aber das ist so, aber da ist etwas passiert. Da sind so Murmeln, so wirklich so etwas Verkorkstes, Verkapptes, ist von meinem Körper gegangen. In der Bibel heißt es, was zum Mund ausgeht, verunreinigt den Menschen. Das ist nicht normal, dass das, was im Bauch ist, von zum Mund rausgeht, kotzen, auf Deutsch gesagt. Aber das ist auf natürlichen Stuhlgang ausgeschieden worden. Und es hat geplumpst, es hat richtig, ja, wie zwei Murmeln sind raus. Ich wusste nicht, was das ist. Und ich habe noch geguckt und gestochert, und weil es mich das interessiert hat, das war nicht normal, denn ich habe nichts gegessen gehabt und ich musste Stuhlgang. So, habe mich gefragt, was es ist. Leute, wir lachen. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was zwischen Himmel und Erde passiert, weil die nur beten, Bibel lesen und nicht mit diesen Dingen sich auseinandersetzen. Setz dich mit den geistlichen Dingen auseinander, beten und fasten. Aber ich merkte, von dem Moment ist mit mir etwas passiert. Was? Konnte ich nicht sagen. Aber von dem Moment ist mit mir was passiert. Eine Sache ist von mir gewichen, vielleicht wie der, wo ich schon längst lange gekämpft habe und loswerden wollte, aber nicht geschafft habe, ist etwas gegangen. Dann frage ich mal einen Seelsorger, Van Damme damals, einen Holländer, einen Bibellehrer, einen alten, erfahrenen Seelsorger, sage, Bruder, kannst du mir sagen, beim Fasten ist mir ganz was Merkwürdiges passiert und erzähle diese Geschichte. Dann sagt er, weißt du, die Dämonen sind auf ganz natürliche Art und Weise aus deinem Körper gegangen. Ganz natürlich. Weißt du, die sind verkappt, verhungert, verreckt, sich zusammengezogen, versteinert und die haben dich verlassen. Und ich habe gespürt, mit mir ist was passiert. Später habe ich das nicht erlebt bei anderen Fasten, weil es gar keine mehr waren. Aber diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Ich will jetzt nicht dich anheizen zum Fasten, dass du jetzt auch das machst, aber dein Körper muss dämonenfrei werden. Diese Geister, die dann kontrollieren, die in deinem Magen sitzen, ihr Gott ist ihr Bauch, steht in der Bibel. So viele Leute, die denken, ja, ich komme in die Gemeinde, bin getauft, bin geisterfüllt und so weiter. Nein, dein Körper muss geheiligt werden. Dein Körper muss ein Tempel des Heiligen Geistes werden. Und die Geister müssen auf natürliche Art und Weise aus deinem Leben ausfallen. Was passiert, wenn du Angst hast? Kriegst Durchfall. Die meisten. Kriegen Bauchschmerzen. Das schlägt auf den Magen, wenn du dich ärgerst. Was passiert? Und genau das ist das Problem bei vielen Leuten, was die gar nicht checken. Ich werde in diesen Tagen, weißt du, ich habe in diesen Tagen, diese Gesundheitstage oder diese Tage der Heilung, ein Drittel ist Essen, ein Drittel ist gesunde, positives Denken und ein Drittel ist die Gegenwart Gottes. So ist die Bibel aufgebaut, das Alte Testament. Und wenn du darauf achtest, du kannst wunderbar leben. Und da hängt was, da ist was dran. Okay. Fasten verstärkt dein Inneres, ist eine starke Waffe gegen den Unglauben, vertreibt alles Mögliche, was in deinem Leben ist, diese geistliche Blutarmut. Und Männer des Glaubens haben gefastet und haben Gott erlebt und die haben dämonische Blockaden überwunden. Und ich merkte plötzlich, Johannes, du bist anders. Du bist anders. Ich konnte nicht erklären. Und dann erklärt mir der Seelsorger und sagt, Johannes, das ist so, das war bei ihm auch so. Und habe später nachher beobachtet, Leute, die auch gefastet und gebetet haben, diesen Weg gegangen sind, die haben alle irgendwo solch ein merkwürdiges Erlebnis gehabt. Der ist vom Körper gegangen und der Geist verließ ihn. Weißt du das? Der Geist zieht sich zusammen. Wo kommen Gallensteine und Nierensteine? Was ist das? Ist das nicht so was Ähnliches? Der Groll und der Ärger und so weiter. Die Nierensteine und Gallensteine. Das ist diese Versteinerung, diese Mächte, die sich zusammenziehen und dann die Blockaden verursachen. Und wir fragen uns, was sind die Blockaden? Warum bin ich blockiert so in meinem Leben? Warum klappt es nicht? Jesus sagt hier, diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Kannst machen, was du willst. Kannst dich mit dem Herrn Jesus streiten, wenn du möchtest. Beten und Fasten ist die Atomkraft Gottes, die Waffe. Da schmeißt du das rein und da passiert etwas, das schreckt das den Satan ab, die Mächte der Finsternis ab. Wenn du anfängst zu fasten, dann ist der Teufel los. Ist der Teufel los. Es gibt keine Abkürzung dafür. Das ist der sicherste Weg zur Reinheit, Heiligkeit, Kraft Gottes und so weiter. Beten und fasten. Wenn wir nicht mehr beten, was passiert? Gott zieht sich zurück. Und wir werden freigesetzt den Mächten, Fürsten und Dämonen und den unreinen Geistern. Wenn wir nicht mehr beten, geht alles nach hinten, der Schuss nach hinten. Moses kam vom Berg herab. Gott hat mit ihm geredet. 40 Tage war er bei Gott. Ich muss vorstellen, wie schön das ist. Der Mensch kommt von der Gegenwart Gottes runter und er strahlt. Moses strahlte, dass er sogar eine Decke anziehen musste. So eine Herrlichkeit hatte er. Der kam aus dem Heiligtum Gottes. Der kam aus der Gegenwart Gottes. Und dann war er nochmals 40 Tage oben. Und Gott hat mit ihm geredet und hat das Gesetz bekommen für das Volk Israel. 40 Tage war er in der Gegenwart Gottes. Wenn wir anfangen zu beten und zu fasten, wir werden Gott hören. Und ich dachte auch als junger Pastor, habe gedacht, ich kenne Gott, ich bin ja getauft und geisterfüllt, bin ordiniert, liebe den Herrn und ich predige das Wort Gottes. Aber als ich dann gefastet habe und so nach so 14. Tag oder 12., 14. Tag, plötzlich sprach Gott ganz direkt und persönlich zu mir. Das habe ich gar nicht gekannt vorher. Ich dachte, ich höre Gottes Stimme, kenne das Wort Gottes, Gott redet durch sein Wort zu mir. Gott will mehr zu dir reden als nur durch sein Wort. Gott will dir Offenbarungen schenken, Gott will dir Gesichte schenken, Gott will dich weiterführen. Und wenn du das einmal weißt, Gott ist mein Vater, und das ist, was ich entdeckt habe, Gott ist mein Vater. Und dann bringt mir noch eine Frau, sagt Pastor Matudis, das hat mir jemand so ein Buch gegeben von der Scientologie, Diakonetik oder was weiß ich, also auf jeden Fall von Hubert, so ein Buch, eingepackt. Ich muss vorstellen, was passiert. Das Buch gibt sie mir so eingepackt und sagt, kannst du es gucken, was es ist, und bevor ich noch auspacke, wie ein Zentner schweres Stein fällt mir aus den Händen. Ich denke, das gibt's doch nicht. Ich kann es nicht aufheben. Wie ein Zentner, und dann sage ich, das kann nicht gut sein. Also das fällt mir aus den Händen. Jedes Mal, wenn ich anpacke und eben, das rutscht nicht aus den Händen, ich kann es nicht halten. Und dann sagt, mach mal auf, was das ist. Und gucke ich dann, dass es so, dass ihr Lehrbuch da von der Scientologie ist. Und dann braucht man gar nicht mehr weiter diskutieren. Da ist ein anderer Geist drin. und du spürst, dann musst du nicht mehr beten, sondern da spürst du, das ist ein anderer Geist. Und wer fasst und betet, der hat ganz andere Kraft. Ich mache da Umzug, hier in Berlin schon, mache für meinen Sohn Umzug und helfe ihm. Aber ich habe gedacht, ich kann Auto fahren, das ist vielleicht so Chauffeur, aber tragen kann ich nicht. Und wir müssen Waschmaschine vom Erdgeschoss im zweiten Stock hochtragen und da stellen sich doch die Buben so dumm an. Ich liebe meine Buben, aber trotzdem. So tollpatschig, die stehen da im Weg, einer dem anderen. Habe ich gesagt, lass mal, ich pack's mal von hinten an. Und so und heb. Und du, na Papa, du fasst es, du kannst es nicht. Habe ich gesagt, lass mich mal probieren. Ich pack an und ich habe eine Kraft. Ich wundere mich, wo kommt das alles her? Viele Leute sagen, weißt du, wenn du fastest, dann bist du schwach und dann wackelst du. Gewiss, du bist schwach, da kannst du nicht vieles. Da musst du mit deinem Kreislauf ein bisschen aufpassen. Muss ich auch aufpassen, wenn ich mich stark bücke und wieder schnell hochgehe. Aber da muss ich auch aufpassen. Aber Kraft kommt nicht vom Essen, Leute. Kraft ist eine Kopfsache. Kommt vom Kopf. Gesundheit kommt vom Kopf. Und da habe ich gerade beim Waschmaschine hochtragen, habe ich gemerkt, Kraft ist ganz was anderes, als was die Leute von Kraft erzählen. Nur gutes Essen? Nein. Oder starkes Essen? Kraft ist eine Kraft des Geistes. Und da setzen wir etwas frei, wenn wir diese Kraft gebrauchen, die Kraft des Geistes. Und ich sage euch eines, wir werden in diesen Tagen die Kraft des Geistes freisetzen. Und ich erwarte vom Herrn, dass er seinen Weg hat. Und er hat seinen Plan für unser Leben. Lob und Dank. So, wenn Gott dich berührt und wenn du mit Gott in Berührung gekommen bist und Gott sich bei dir einquartiert und einlogiert hat und so weiter und das Wort an dir ergangen ist, du wirst gesund. An Seele, am Geist und am Leib. Der Mensch lebt nicht von einem jeglichen Stück Brot, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Der Mensch lebt nicht von Brot und nicht vom Kuchen und nicht von leckeren Speisen. Und ich sehe Daniel, das war auch so ein Stück Fasten. Daniel hat gesagt, wir wollen nicht das Gesüff vom König und wir wollen nicht seine leckeren Speisen. Wir wollen koscher, wir wollen sauber essen und wir wollen reines Essen. Und weißt du, was dann passiert? Die waren, und jetzt halte ich fest, 10-mal klüger, liest mal Daniel 2. 10-mal schöner, ohne Make-up. 10-mal gesünder. Und das ist das Zehnfache. Weißt du, wenn du mit Gott ernst machst, 10-mal. Der Segen ist 10-fach. Das Fasten ist nur wieder 10. Verstehst du, das ist nur so ein. Das ist menschlich. Aber 10-mal. Daniel wäre nie Daniel und seine drei Freunde wären nie das geworden. Ministerpräsidenten und Kanzler und Minister und was sonst noch. Wären sie nie geworden, hätten sie mit Gott nicht ernst gemacht. Und die haben sich nicht gefürchtet. Das war die Voraussetzung, dass sie so furchtlos waren. Och, König, rutscht uns einen Puckel runter. Das haben sie nicht gesagt, aber gedacht. Und sie sind nicht vor dem Marduk niedergefallen. Sie haben sich nicht einmal gebeugt. Sie standen unerschütterlich. Warum? Weil sie Gott kannten. Und die wussten, Gott kann, Gott muss nicht, aber Gott kann uns aus dem Feuerofen rausholen. Und ich kann dir sagen, weißt du, These, Antithese, Synthese. Gott kann. Und Gott wird es, weil es normal die Synthese kommen muss. Es kann nicht bleiben, dass du in der Antithese verreckst. Du musst diese Antithese passieren und der Ofen wird 7-mal heißer, Bruder, Schwester, dass sogar die Heizer verbrannten. Steht in der Bibel. Und die sind da reingegangen und loben Gott und preisen Gott. Und du siehst auch wieder das Geheimnis. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Die haben sich nicht gefürchtet vor dem Feuer. Daniel hat sich nicht gefürchtet vor den Löwen. Nicht gefürchtet. Warum? Weil sie ihren Gott kannten. Und jeder, der seinen Gott kennt, fürchtet sich nicht. Der fürchtet sich nicht weder vor Krankheit, der fürchtet sich weder vor Armut, der fürchtet sich nicht vor irgendwelcher Katastrophe. Da kann passieren, was er will. Der fürchtet sich vor gar nichts. Wer seinen Gott kennt, fürchtet sich nicht. Kannst du Amen sagen? Seid ihr noch da? Amen. So, wenn du das Wort Gottes hörst, der Mensch lebt nicht von Brot, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Deine Konflikte werden gelöst, wenn du anfängst, auf Gott zu hören. Gott will, dass sein Wort dein Leben bestimmt. Das ist der Schlüssel. Dass Gesundheit dein Leben bestimmt. Nicht Krankheit. nicht Hoffnungslosigkeit, nicht Zweifel. Aber du musst durch das Tal der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, der Verzagtheit. Paulus schreibt an die Epheser, und das ist so wichtig, Epheser und Kolosser gehören zusammen, kommen wahrscheinlich aus der gleichen Prozedur, ist nur kopiert und eine andere Überschrift an die Korinther und an die Kolosser. Aber die Botschaft ist die gleiche in diesen Briefen, diesen beiden Briefen. Und da ist die Botschaft eines Christus, ist das Haupt der Gemeinde. Und wir sind Glieder am Leib Christi. Wenn du begriffen hast, Christus ist mein Kopf und ich bin nur so ein Glied am Leib Jesu Christi, dann fürchte dich nicht. Unsere Ängste kommen nur aus der Situation, ja, wer bin ich, wo komme ich her, wer steht hinter mir, wer deckt mich, wer schützt mich, wer verteidigt mich, wer beschirmt mich. Wenn du weißt, Gott ist mein Kopf, Jesus ist mein Haupt und ich bin sein Glied. Weißt du, die meisten Leute haben ein ganz falsches Bild von der Gemeinde. Die denken, Gemeinde ist die Braut des Herrn. Ich bin nicht Braut des Herrn. Also schon als Mann, so als Bräutigam, also ich bin lieber Bräutigam wie Braut. Also das ist unbiblisch für mich. Also die Gemeinde ist nicht die Braut. Israel ist die Braut, nur nebenbei. Aber wir sind der Leib Jesu Christi und ich bin so sein Glied. Wir sind seine Glieder. Und wenn ich weiß, ich bin mit Christus verbunden und ich bin nicht eine Braut hat Angst, liebt er mich nicht oder versteht er mich oder versteht er mich nicht. Weißt du, das ist die Braut, die fragt sich immer wieder, ja, werde ich wirklich den Mann kriegen oder werde ich nicht kriegen? Und da kommt die ganze Furcht, weil die Leute ein falsches Bild von der Gemeinde haben, vom Reich Gottes haben, immer Braut. Nein, wir sind nicht eine Braut, wir sind Leib Jesu Christi und alles andere kannst du vergessen. Und das andere ist Israel, die Braut des Herrn, Tochter Zion und. Dann kommt neues Jerusalem vom Himmel herab, geschmückt wie eine Braut. Das ist Israel und hat nichts mit uns zu tun. Und die müssen natürlich wissen, bin ich nicht. Okay. Du musst wissen, ich gehöre dem Herrn, ich bin mit dem Herrn verbunden. Und Jesus ist der Herr. Und weißt du, das ist, was mir die Furcht wegnimmt. Jesus ist der Herr des gesamten Kosmos. Jesus ist der Herr in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Jesus sagt, bevor er von dieser Erde geht, seinen Jüngern noch, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und jetzt halte ich fest, die meisten Leute glauben nicht, die glauben, ja der Teufel, wo gehört der hin? Jesus ist auch der Herr über den Teufel. Ob du das glaubst oder nicht, ob schlucken willst oder nicht, Jesus ist sogar der Herr über Luzifer und sein ganzes Heer. Denn alles muss ihm untertan sein und alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist, auch Herr Luzifer. Und der erst recht, seit Golgatha, der macht Bückling. Und weißt du, wenn du das mal begriffen hast, er ist Herr. Was willst du? Mein Jesus, mein Kopf ist der Herr über den gesamten Kosmos. Er hat die ganze Welt in seiner Hand, hält dich und mich und uns alle in seiner Hand. Was will ich noch groß mich fürchten? Vor wem? Wenn ich weiß, mein Jesus ist der Herr. Ihm gehört alles. Er kann alles, er ist alles. Ihm ist alles untertan. Und dazu gehören auch die ganzen Krankheiten. Er muss nur ein Wort, sprich ein Wort, Herr, und mein Knecht wird gesund. Du brauchst nur ein Wort und nur einen Befehl vom Kopf in den Finger. Und wir brauchen nur einen Befehl vom Himmel und schon die Engel fliegen aus und springen hier ab. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus hat alle Macht. Woher weiß ich das? Petrus, zu ihm sagt der Herr einmal, Fleisch und Blut haben sie dir das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Du brauchst diese Geistesoffenbarung. Fleisch und Blut, du kannst studieren, kannst beten, kannst machen, was du willst. Der Heilige Geist muss es offenbaren. Und wer Dank opfert, der preiset mich. Wir wollen das heute tun. Wer Dank opfert, Jesus kam, damit du ein furchtloses Leben lebst und sagst, Herr, ich preise dich. Ich lobe dich, ich ehre dich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lass uns das zusammen sagen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und jetzt fang an, den Herrn zu preisen. Fang an zu rühmen. Mein König, mein Herr, meine Majestät, meine Herrlichkeit. Mein Kopf. Du bestimmst das alles. Und Gesundheit geht vom Kopf aus. Vom Jesus, vom Haupt. Er ist das Haupt seines Leibes. Und kannst du dir einen kranken Jesus, so einen steifen Jesus dir vorstellen? Einen behinderten Jesus dir vorstellen will. Jesus, der Leib Jesu, ist gesund. Und weißt du, wenn ich das richtig begreife, und ich habe das auch richtig begriffen, er ist gesund und ich muss auch meine Glieder gesund halten. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich strenge mich an und ich fürchte mich nicht. Und ich sage, Herr, ich möchte so sein und das sein, was du bist. Gesund, stark. Mir soll es so gehen, wie meine Seele geht. Und ich werde ihm den Weg des Heils zeigen. Aber ganz schnell, Heilung ist eine Offenbarung Gottes, das ist auch für diese Heilungstage noch. Heilung ist etwas, was in der Erlösung für dich und mich enthalten ist. So wie du Sündenvergebung bekommst, so bekommst du deine Heilung. Gott zwingt das niemand auf, aber ich werde ihm den Weg des Heils zeigen. Und ich bin gespannt, was Gott uns alles zeigen wird, so nacheinander. Ich werde ihm, dir und so weiter, uns den Weg des Heils zeigen. Und wir sind begeistert, was Gott tut. Ich darf wahrscheinlich diesen Herrn hier nehmen, das ist, die Schwester hat letztes Zeugnis gegeben, sein Bein war eingeklemmt und so weiter und erzählt, was für ein Wunder da passiert ist und heute sitzt er da. Und ist es nicht wunderbar, wie am Sonntag hat die Schwester Zeugnis gegeben und dass die Ärzte Gips aufgeschnitten haben und haben sie was festgestellt? Gar nichts. Ist das nicht wunderbar? Wir geben dem Herrn einen Applaus. Gar nichts festgestellt. Weißt du, normalerweise sollte er invalide sein und jetzt schon in Rente geschickt werden. Aber Gott hat ein Wunder getan an ihm, weil seine Frau für ihn gebetet hat. Und weißt du, wenn einer nur betet, passieren Wunder und Zeichen. Wenn nur einer betet. Da müssen nicht 100 beten. Wenn nur einer glaubt. Weißt du, das ist so ein Glied, von einem Glied zum anderen geht die Funktion, die Information weiter, die Heilung geht weiter. Nur einer. Und du gibst weiter und dann bleibt nichts anderes übrig, die anderen glauben auch. Und das wirkt sich aus, wenn einer betet. Fang an zu beten und du wirst das Wunder Gottes erleben. Also ich werde ihm den Weg des Heils zeigen. Und Gott führt sein Volk, ich will jetzt nicht mehr weiterbringen. Gott hat mir dann so ein Bild gegeben. Wenn du zum Arzt gehst, weißt du, der Arzt demonstriert seine Macht, indem er sagt, ich muss Ihnen ein Rezept verschreiben. Der verschreibt dir was. Weißt du, so Medikamente werden verschrieben und Leute haben Angst. Was verschreibt er mir? Weil sie das nicht kennen. Weißt du, der Arzt verschreibt. Gott hat uns was verschrieben. Das kennst du vielleicht gar nicht. Kannst du gar nicht lateinisch lesen, womöglich. Gott hat dir was verschrieben. Und in seinem Wort hat er dir Gesundheit verschrieben. In seinem Wort hat er Kraft verschrieben. In seinem Wort hat er dir Leben verschrieben. Und diese Art fährt nicht aus. Und weißt du, was Gott will? Dass diese Art ausfährt. Dass sie ausfährt, dass sie gar nicht da ist mehr. Das sagt, wo ist sie geblieben? Fortgefahren, ausgefahren. Aber es geht These, Antithese, Synthese. Wundere dich nicht, wenn du jetzt gerade so im Tal der Antithese bist, mach dir keine Sorgen, sag, danke Herr, ich weiß, dass du lebst, ich weiß, dass du ein Wunder wirkst, ich weiß, du hast an Wege, alle Wege, an Mittel fehlst dir nicht und du wirst sehen, du wirst gar nicht lange rumgucken müssen und plötzlich sagst, wo ist die Angst geblieben? Ausgefahren, fortgefahren, hat es dich verlassen. Und dann fragen die, wir wissen nicht, was ist da passiert, wer hat sich da getäuscht? Und die sind da verblüfft. Und es gibt so etwas, dann sagen sie, versuchen dann zu erklären und so weiter. Nein, lass Gott Gott sein und preise Gott und kümmere dich nicht. Und du siehst, Gipsbein haben sie nicht, nee, für gar nichts. Ist das nicht gut? Bitte? Ja, nur ein Pflaster, das reicht. Das reicht. Nur ein Zeichen, dass da mal was gewesen ist. Das nicht einmal ein Pflaster. Aber du siehst, Gott ist ein wunderwirkender Gott. Gott ist ein wunderwirkender Gott. Gib Gott eine Chance in deinem Leben. These, Antithese, Synthese. Und wir brauchen solche Dinge, sonst könnten wir nicht glauben. These. Und dann passiert etwas, da betet jemand, Herr, behüte und bewahre uns, und passiert genau das Gegenteil, es knallt. Wenn du sagst, wenn es geknallt hat, Halleluja, wenn du das kannst, dann kommst du aus dem Tal raus. Ich komme zum Schluss und ich will noch eine kleine Geschichte. Bei uns hat es auch mal geknallt, ganz mächtig. Ein nagelneues Auto, verstehst du, heiliges Blechle. Und nagelneues Auto, meine Frau fährt es und was macht sie? Sie fährt schnurstracks gegen einen Baum. Und Auto ist Schrott. 3 Wochen alt, das Auto. Ich habe gesagt, Frau, ich bin froh, dass du noch lebst. Das war das Einzige. Aber ich war entmutigt. Und das Auto war nicht bezahlt. Ich habe mich ein bisschen über das Auto geärgert, das war mir ein bisschen zu leicht. Ich wollte so schwerer das Auto, aber weißt du, aber Gott weiß, was worüber du dich ärgerst. Und da kommt These, Antithese, Synthese, das Auto war Schrott. Dann muss ich zur Polizei, weil da noch ein paar Sachen umgefahren, beschädigt waren, also gegen Baum ist sie gefahren und Totalschaden, also alles dahin. Und dann sagt er, wer ist schuld? Ich sage, der Wind. Das himmlische Kind. Und dann sagt er, schreibt er einen Wind. Okay. Jetzt musste ich zum Wetteramt gehen und beweisen, dass der Wind schuld gewesen ist. Und tatsächlich, wenn sie bringen, dass es Windstärke so und so war, dann wird ihr Auto ersetzt. Und tatsächlich, ich bringe das 8,2 Windstärke war, also Sturm fast, und sie so von der Straße geblasen wurde, anstandslos Auto ersetzt, das alte kann ich behalten und machen, was ich will, habe ich noch verschrottet, dann damit konnte ich dann noch das andere Auto kaufen. Du siehst, zuerst These, Antithese, Synthese. Zuerst einmal stehst du da und sagst, oh Gott, froh, dass ich wenigstens noch überlebt habe, dass ich wenigstens noch mit heiler Haut davongekommen bin, dass wir noch leben, dafür können wir Gott danken. Also irdische Sachen kann man ersetzen. Aber Gott testet einen. Und das ist, wo du manchmal drin befindest, im Test. Das ist Antithese. Im Test. Aber der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und ich sage dir, du wirst Wunder über Wunder erleben, wenn du anfängst, Halleluja zu sagen. Blechhaufen, Schrott und dann Halleluja. Krankheit, Not, Elend, Jammer, Sorge, Finanzruin, Bankrott. Halleluja! Halleluja! Fang an, Gott zu loben in der Antithese, in der Phase der Antithese. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn oder bei Heilbronn, wir haben einen Geschäftsmann, der Sachen sich bestellt und die Leute sind alle abgesprungen. Damals war es noch keine Wirtschaftskrise. Und die Leute haben Sachen, also da saß da, konnte nicht liefern, ausliefern. Also die waren da so massenweise Geld für x 100.000 D-Mark. Kommt in seiner Not zu mir und sagt, Pastor, ich bin am Ende, ich bin bankrott, ich kann nichts mehr. Ich habe gesagt, Bruder, oder wir haben miteinander geredet, Bruder, wir werden beten. Ich habe es noch nie sowas gemacht. Ich komme zu dir nach Hause in deine Firma und wir werden in der Firma beten. Wenn deine Leute nach Hause sind, wir werden in der Firma Gebetsversammlung machen, wir beide, du und ich. Und dann sind wir durch die Firma gegangen, die Hände hochgehalten, wir haben die Kisten gesegnet, wo da der Stoff war oder die Ware war, die bestellt war und nicht geliefert werden konnte. Wir haben gesegnet, Herr, ich segne die ganze Firma, die ganze Halle so durchgegangen und gesegnet, jeden Kübel gesegnet im Namen des Herrn. Herr, alles was hier drin ist, das muss verkauft werden, das muss unter die Leute sagen, das ist alles neuer Stoff. Und du musst ein Wunder wirken, Herr, wirk ein Wunder. Und wir beides standen da, und die Bibel sagt, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, das wird passieren. Und wir standen da, ich sehe heute noch, da stehen wir vor den Kübel und segnen, Herr, der von der Seite und ich von der Seite, Herr, du segnest. Und du lässt die Sachen verkaufen. Und plötzlich kriegt er einen Anruf, ein paar Tage später, vielleicht eine Woche später oder kaum eine Woche, kriegt einen Anruf. Herr, sowieso, ich habe gehört, Sie hätten Ware, die und die Ware. Wir brauchen dringend, ein Lieferant ist ausgefallen, könnten Sie uns so und so viel lieben? Und das erstaunlich war, genau das, was der hatte, konnte geliefert werden. Und zwar so prompt, aber ich brauchte es sofort, und zwar jetzt. Nicht erst morgen und übermorgen. Und das war da. Wenn wir beten, wir erleben die Wunder Gottes. Und das ist die Zeit der Krisen. Die Welt kommt in eine Krise, in der Endzeitkrise, da wird nichts mehr laufen. Da wird nur noch Beten und Fasten laufen. Da werden nur Beten und Fasten, die diese Dinge in Bewegung bringen. Und wir werden wieder so stehen und sagen, Herr, der eine von der Seite, der von allen vier Seiten. Herr, in Jesu Namen. Gott will Wunder wirken. Gott lässt These, Antithese, Synthese. Kannst nachher machen, nicht jetzt. Wenn wir beten. Ist noch zu früh. Du musst immer auf das Timing achten, Schwester. Wenn Gottes Zeit ist. Weißt du, eure Zeit ist immer, aber Gottes Zeit ist nicht immer. So, wir wollen aufstehen, wir wollen in die Gegenwart Gottes gehen und wir wollen einfach Gott jetzt mit Dankopfer preisen. Bringt deine Gaben als Dankopfer, nicht als Bitte und Bettelei. Wir sind nicht Bettler, wir sind erlöst von der Bettelei. Wenn du etwas bringst, egal ob es nur 1 Euro ist oder 2 Euro oder gar kein Euro, nur ein paar Cent ist, aber du bringst als Dankeschön, Vater, als Dankopfer bringe ich dir. bringt als Dankopfer. Die ganze Woche jetzt, was vor uns liegt, wir bringen nur Dankopfer. Wir bringen kein Opfer, aber Dankopfer. Ich kann nichts. Ich kann mir nicht mal eine Fahrkarte leisten, vielleicht sagst du. Ich kann das nicht und ich kann das nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich nächste Woche leben soll, wie ich die Miete bezahlen kann. Aber ich bringe dir ein Dankopfer. Teufel, du sollst wissen, ich bringe Gott ein Dankopfer. Du musst den Teufel informieren und sagen, Teufel, hier, ich habe nichts. Ich bin pleite. Aber das, was ich habe, das gebe ich meinem Gott. Und diese Witwe, die hat ihr Schärflein gegeben. Und da hat Jesus jubiliert. Jesus jubiliert über Dankopfer, die von Herzen kommen. Die berühren Gottes Herz. Bring ihm ein Dankopfer. Egal wie viel das ist, spielt nicht die Menge. Er spielt das Herz. Dankopfer. Vater, ich bring dir ein Dankopfer. Herr Jesus, meine Geschwister bringen heute Abend ein Dankopfer. Sie opfern Dank. Und die ganze Woche, diese ganze Heilungswoche ist eine Dankwoche. Halleluja, Halleluja. Wir danken und wir sind furchtlos in dieser Welt. Du hast uns befreit von dem Geist der Furcht, vom Geist des Mangels. Und wir danken dir und du wirst uns den Weg des Heils, den Weg der Heilung zeigen. Halleluja. Ich sage Amen.